Dritte Predigt aus der Reihe Jakobs Kampf und Sieg von Gottfried Daniel Grummacher. Der Text steht in 1. Mose 32, der Vers 26. Und er sprach: Lasst mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. In dieser merkwürdigen Geschichte folgt ein Wunder auf das andere. Der Sohn Gottes renkt dem Jakob die Hüfte auseinander, aber Jakob verliert darüber so wenig den Mut, dass er sich dem um den Hals wirft, der ihm alle Kraft genommen und sich von ihm tragen lässt, da er für sich nicht mehr stehen kann. Jetzt ereignete sich ein neues Wunder. Der Sohn Gottes bittet den Jakob, der Sieger, den Überwundenen, der Starke, den Schwachen: Lasst mich gehen. Aber Jakob weiß seine Zeit klüglich in Acht zu nehmen. Er antwortet: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Lasst mich gehen. So spricht der Sohn Gottes zu Jakob. Dies Wort gehört zu den wunderbaren Worten, deren die Schrift mehrere enthält, zu den Worten, welche auf den ersten Blick etwas Ungereimtes zu besagen scheinen und doch den Charakter der göttlichen Weisheit an sich tragen. Wollten wir eine ganze Reihe solcher Paradoxen, solcher scheinbaren Ungereimtheiten anführen, so möchten es die Stellen sein, wo Paulus sagt: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Oder: Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Und als die Armen, die aber doch viele reich machen. Oder: Als die nichts innehaben und doch alles haben. Lasst mich gehen. War das Ernst oder Verstellung? Verstellung? Wer kann das von dem Wahrhaftigen denken? Ernst? So war es ihm ein Geringes, sich aus den Armen Jakobs loszuwinden. Es war also eine neue Versuchung, in die er den Erzvater führte. Wehe ihm, hätte er ihn losgelassen. Elendiglich wäre er zur Erde hingesunken. Der Sohn Gottes wäre verschwunden und mit ihm der Segen, welchen er durch sein Festhalten erlangte. Lass mich gehen. Wie konnte er ihm die Arme nicht auch verrenken, welches doch leichter geschieht als eine Hüfte? Nein, so weit reichte seine Macht nicht, weil sie innerhalb der Grenzen bleiben musste, welche ihr das gegebene Gotteswort »Ich will dir wohltun« anwies. Die Verrenkung der Arme aber, das Loswinden aus denselben, das Wegeilen, ohne gesegnet zu haben, wäre nicht Wohltun, sondern Schaden gewesen, und das konnte er freilich nicht, um seines Wortes willen. Lass mich gehen. Bedurfte er dazu der Einwilligung seines Freundes? Gewiss, er hatte ja den Bund der Gnade mit ihm und allen geistlichen Nachkommen Abrahams errichtet, nach welchen er ihr aller Schild und Schutz sein will. Er hat sich selbst zum Segnen und Wohltun verbindlich gemacht und kann dieser mit einem Eidschwur bekräftigten Verbindlichkeit ohne die Einwilligung seiner Bundesgenossen nicht loswerden. Und er selbst hat ihnen in der Wiedergeburt einen solchen Sinn gegeben, dass sie ihm dieses nie einräumen können noch werden. Ich halte dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Glauben wir nicht, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, steht im 2. Timotheus 2, 12 und 13. Unser Unglaube kann Gottes Glauben nicht aufheben. Aber er begehrte doch wohl nicht wirklich, dass Jakob ihn von der angenehmen Verbindlichkeit im Wohlzutun loslöste? Gewiss nicht. Sondern er wollte das Vergnügen haben zu sehen, wie fest durch seine Gnade auch das Herz seines Bundesgenossen ist, wenn auch viele Wasser der Trübsale über ihn ergehen, wie Gottes Same in seinen Kindern bleibt. so war es ihm ungemein angenehm, wenn ein Hiob erklärte, und wenn der Herr mich auch töten wollte, so will ich doch auf ihn hoffen. Ungemein angenehm, wenn seine Jünger sagten, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast allein Worte des ewigen Lebens. Und wenn seine Gemeinde in den äußeren Trübsalen und Anfechtungen unverrückt an ihm bleibt. Er selbst ist Urheber von diesem allen und eben deswegen gefällt es ihm so. Denn er hat Wohlgefallen an allen seinen Werken. Welch eine Freude wird es ihm gemacht haben, dass er den Jakob gar nicht wegkriegen konnte, dass er sich kurzum an seinem Worte hielt, dass er sich mit nichts von der Stätte verdrängen ließ. Der Herr möchte sagen und tun, was er wollte, nachdem er einmal das Wort von ihm weg hatte, ich will dir wohltun, dass er sich gar an seinen Hals warf, als er ihn des Vermögens allein zu stehen beraubt hatte. Und auch noch unerschütterlich blieb, da es zu ihm hieß, lass mich gehen. Welch ein Vergnügen macht es ihm, wenn sich der Christ durch keine Leiden und Anfechtungen an ihm irre machen lässt, sondern auch dann an seinem Wort und an seiner Gnade klebt, wenn es widerwärtig geht, wenn er getreu ist bis in den Tod. Dies mutete der Herr dem Erzvater zu, ihn zu prüfen, ob er den auch lieb habe, der ihn so hart angriff und ihm so empfindliche Schmerzen verursachte. Was hier der Herr selbst zu Jakob, das sagte zu Hiob sein Weib, du hältst an deiner Frömmigkeit noch fest, obschon dich Gott mit unerhörten Trübsalen heimsucht? Nimm Abschied von ihm und lass ihn fahren. Es ist in der Tat keine geringe Weisheit und Kunst, sich in der Trübsal nicht nur geduldig zu verhalten, sondern sich ihrer sogar zu rühmen und an der Güte, dem Mitleiden und der erbarmenden Freundlichkeit des Herrn dennoch keinen Augenblick zu zweifeln, obschon man mit der Gemeinde, wie Jesaja 63 zeigt, klagen möchte, deine große herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Und dennoch sagen kann, du bist doch unser Vater. Und mit David bekennen, dein Weg ist heilig, im Psalm 77. Und mit dem Klagelied Jeremias, deine Güte ist alle Morgen neu. Und das ist Kunst. Gewiss hat Gott in dieser Zeit der Not manchem seiner Kinder zugemutet, diese Lektion aufzusagen. Und zu manchem mag der Versucher gesprochen haben, was die Feinde Jesu zuriefen, da er am Kreuze hing. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun. Lass mich gehen. Dies sagte der Herr zum Erzvater, um seinen Glauben zu prüfen. Ob der Erzvater dennoch an der Verheißung festhalte, ich will dir wohl tun, ob schon das widerwärtige Benehmen des Sohnes Gottes gerade das Gegenteil zu beweisen schien. Der Glaube hat mancherlei Stufen. Jetzt ist es ein Glaube, weil man sieht, fühlt, schmeckt und sich der Herr in seiner Freundlichkeit und Gnade so zu der Seele des Begnadigten bekennt, dass er sagen möchte, ich glaube nicht bloß um des Wortes willen, sondern ich erfahre es an mir selber, dass Jesus Sünder selig macht. Das sind teure Erfahrungen, süß in der Empfindung, köstlich in der Frucht. Aber der Glaube, welcher in diesen Umständen ungemein stark zu sein scheint, ist doch im Grunde sehr schwach. Er wandelt an dem Stabe der Empfindung. Die empfindliche Freude am Herrn ist seine Stärke. Er hat seinen Grund mehr in sich selbst als im Herrn und sinkt oft bis zur äußersten Mutlosigkeit herab, wenn die Entzückung nachlässt. Eine höhere Staffel ist es, nicht sehen und doch glauben, dem Worte gemäß beten und an Erhörung glauben, obschon man sie nicht mit Fingern zeigen kann. Glauben des Herrn Wege seien nur Güte und Wahrheit, obschon es die Vernunft nicht sieht. Noch weiter aber geht es, wenn man glaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist. Ja, wieder die Hoffnung, wieder die Empfindung an. So glaubte selbst der Herzog unserer Seligkeit sich durch, da er von Gott verlassen, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt bestürmt, voll Schmerzen an Leib und Seele, 3 Stunden lang am Kreuze hing. Gott legte ihn in des Todes Staub und dennoch nannte er ihn im Glauben seinen Gott. Und das ist das Höchste im Glauben. Wer da überwinden will, der muss in der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes befestigt, der muss in der Verleugnung seiner selbst schon weit gekommen, ihm muss das Gelenk des Vertrauens auf eigene Weisheit und Kraft ziemlich verrenkt sein. Er muss Jesu ziemlich tief ins Herz schauen können und wird dann doch wohl mit Paulus sagen müssen, uns ist bange, aber wir verzagen nicht, so 2. Korinther 4,8. Ich glaube, darum rede ich, wie Psalm 116,10 sagt. Ich werde aber sehr geplagt. Lass mich gehen. Auch der Mut Jakobs war da auf die Probe gestellt. Lass ihn gehen, hätte er denken können. Deine Tränen, deine Bitten sind ja ohnehin vergeblich. Die Hüfte hat er dir verrenkt. Und was sagen dir die Schmerzen anders, als dass er keine gnädige Gesinnung gegen dich hegt? Wer weiß, was er dir noch weiter für Unheil zufügt, sieht er doch wohl ein, dass du jämmerlich hinsinken und so dem Esau, ohne nur einmal fliehen zu können, in seine grausamen Hände fallen müsstest. Und doch verlangt er, lasst mich gehen. Aber so hat die Jesus schon dafür gesorgt, dass er ihn nicht loslassen konnte und durfte, indem er ihm keine Wahl ließ, sondern ihn selbst in die Notwendigkeit gesetzt hatte, sich an ihn halten zu müssen. Nein, Jesus musste ihn selbst wegstoßen. Freiwillig ihn loslassen, das tat er nicht. Und wegstoßen, das kann Jesus nicht. Denn er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also Mut oder keinen Mut, Jakob musste wohl. O glückselige Seelen, die Jesus so verwundet hat, dass nur er sie heilen kann und die er durch die Empfindung ihres Elendes an sich fesselt, denen er nur die Wahl lässt zwischen Tod und Leben und die mit Hosea, in Kapitel 6,1, sagen müssen, kommt zum Herrn, er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Wohl dem, der sich genötigt sieht, anzuhalten. Und sollte er es, ohne Trost zu empfangen, auch bis an seines Lebensende fortsetzen müssen, weil er außer diesem nichts als Tod und Untergang sieht. Oh, ob er verzieht, harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Lass mich gehen. Welchen Mut musste das dem Jakob einflößen? Denn was erkannte er daraus? Dieses, dass der Sohn Gottes in seiner Gewalt sei, dass er nicht weggehen wolle noch werde, es sei denn, Jakob gebe seine Einwilligung dazu. Und die zu geben, hatte er ihm selbst unmöglich gemacht. Was war das für ein kahler Grund, den er anführte, warum er ihn loslassen sollte? Denn die Morgenröte bricht an. Also ich mag anbrechen, konnte Jakob antworten. Was geht mich das an? Ich habe 1000 Gründe, warum ich dich nicht loslasse. Und selbst das Anbrechen der Morgenröte ist einer unter denselben. Es bricht für mich ein schwerer Tag an. Ich fürchte mich vor meinem Bruder Esau. Ich bedarf deines Segens ganz besonders. Du tust wohl, dass du mich daran erinnerst, damit ich mich noch fester an dich klammere. Oh, wie angenehm wird es Jesus gewesen sein, dass sein Schüler so wohl bestand, dass sein gutes Werk in ihm so lieblich hervorleuchtete. Um seiner gegebenen Verheißungen willen ist Jesus auch gleichsam in unserer Gewalt. Und sollte er, seinem Namen gemäß, noch so wunderbar mit uns umgehen wollen, so kann er weder sich selbst noch sein Wort verleugnen. Wirft er dir vor, du seist ein Sünder, da gib ihm vollkommen recht und rücke du ihm vor, du seist ein Sünder, er aber sei der Sünder Heiland. Gib ihm recht, wenn er dir deinen Unglauben, dein Elend, deine Unwürdigkeit vorhält und halte du ihm vor, sein Wort suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Als ein Kindlein lag er in Windeln gebunden, und jetzt sind seine Versprechungen die Seile der Liebe, woran wir ihn festhalten mögen. Und das Beste ist, dass er uns selbst festhält, sonst würde der furchtsame Jakob beim ersten Angriff die Flucht ergriffen haben. Oh, wie lieblich! Vor seinem Bruder Esau fürchtete er sich, aber vor dem lieben Sohn Gottes auch da nicht, da er ihm die Hüfte verrenkte. Lass mich gehen! Wie wunderbar, dass er sich in dem nämlichen Augenblick für überwunden erklärt, da Jakob nichts mehr vermochte. Solange Jakob auf seine Füße gestemmt sich noch wehren konnte, tut sein Gegner auch sein Bestes gegen ihn. Sobald seine Füße ihm keinen Halt mehr geben und Jesus seine Stütze allein und ganz sein muss, ist er es auch ganz, allein und vollkommen. Und Jakob vermag nun alles, da er nichts mehr kann. Durch den, der ihn mächtig macht, Christus, in welchem er hat Gerechtigkeit und Stärke und der ihn selbst der eigenen Stärke beraubte. Es geht im Christentum noch auf eine ähnliche Weise. Im Anfang pflegt man noch viel selbst zu können. Man fasst edelmütige Vorsätze und gedenkt, sie treu auszuführen, was auch ziemlich gelingt. Man wappnet sich mit einer Menge schöner Grundsätze und edler Beweggründe. Man hört und liest Gottes Wort mit Andacht und Salbung. Man betet mit Inbrunst und viel. Fehlt man irgend, man büßt es mit bitterer Reue und erneuert seinen guten Vorsatz. Aber was pflegt sich nachher zuzutragen? Die Inbrunst im Gebet verliert sich und das gepresste Herz kann sich kaum durch Seufzer erleichtern. Tränen hat es selten zu vergießen und muss mit großem Kummer erfahren, dass das Wort wohl recht hat, von steinernen Herzen zu reden. Ja, hätte man nur rechten Kummer darüber, aber man scheint wie verstockt. Betet man auch, ach, wo ist das innige Gebet, wo der Glaube? Und es wird doch kein Gebet erhört, es geschehe denn im Glauben. Wo ist die Andacht, da selbst der Genuss des Gedächtnismals die Zerstreutheit nicht hemmen kann, bei aller Mühe, die man sich gibt, nur mit guten Gedanken beschäftigt zu sein? Und die guten Vorsätze? Oh, man weiß selbst längst nicht mehr, ob sie wohl so aufrichtig sein mögen. Die Eigenliebe, der Unglaube, die Herzenshärtigkeit, die fühlt man wohl, aber wie es ändern, wenn der Heilige Geist es nicht tut? Und wie den erlangen, da man ein so jämmerlicher Beter ist? Dann geht es dem Christen nicht anders als dem Jakob bei der Hüftverrenkung. Er meint wohl, er müsse dem Elend ohne Rettung anheimfallen, wovor er sich fürchtet. Tut Jesus es nicht ganz und gar? Ist er nicht Anfang, Mittel und Ende? Ist es nicht laut der Gnade, dass wir selig werden? So ist für ihn weiter nichts zu hoffen. Nur der Name Jesus, nur das Wort Gnade hält ihn einigermaßen, da ihm sonst aller Boden weicht. Aber was tut nun der treue Hirt? Nun ist es rechte Zeit zum Erbarmen. Oh, was bekommt der arme Mensch zu sehen? Seinen Heiland, sein Evangelium. Er erkennt seine höchste Treue eben darin, dass er ihn so gedemütigt hat, obschon er meinte, sein Meister habe es wunderbar und übel mit ihm vor. Jetzt findet er, dass der Herr aus lauter Barmherzigkeit nichts gelingen ließ. Da er vorher nicht fassen konnte, warum er sein ängstliches Flehen nicht erhören wollte, nun versteht er, dass der Herr bloß darum seinen Weg mit Dornen verzäunte, um ihn den wahren Weg einschlagen zu machen und ihn deswegen in die Wüste führte, um freundlich mit ihm zu reden. Lass mich gehen! Das ist gleichsam ein Spiel der ewigen Weisheit auf dem Erdboden, das sie oft wiederholt, um ihre Freude an dem Wohlverhalten der Menschenkinder zu haben. Ein ähnliches wird uns von Mose erzählt, im 2. Mose 32. Dieser Mann Gottes blieb lange auf dem Berg Sinai, von welchem herab der Herr sein Gesetz gegeben hatte. Endlich sprach das Volk Wir wissen nicht, was aus diesem Mann geworden ist und bewogen den Bruder Moses, ihnen ein goldenes Kalb zu verfertigen. Er tat es, und sie verehrten es als ihren Gott, aßen und tranken, spielten und tanzten. Der Herr tat es dem Mose kund und sprach zu ihm, ich sehe, es ist ein halsstarrig Volk, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und sie auffresse, so will ich dich zum großen Volk machen. Ohne die Einwilligung seines Knechtes wollte der Herr also nichts tun, und diese Herablassung benutzte sein Diener so geschickt, dass er die Vergebung der Sünde mit vom Berge nahm. Und wie geschickt bestritt er den Herrn mit seinen eigenen Waffen. Er bekennt die Bosheit des Volkes, aber er hält ihm auch sein Wort, seinen Eid, die Ehre seines Namens vor und bindet damit gleichsam seine schon zum Strafen aufgehobenen Arme, denn Gott handelt überall nur seinem Wort gemäß. Das kanaanäische Weib ist davon auch ein merkwürdiges Beispiel. Sicherlich nur um ihr zu helfen, machte der Heiland die weite Reise bis an die Grenze von Tyrus und Sidon. Aber gerade als wollte er mit dem Helfen und Retten nichts mehr zu tun haben, ging er in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen, dass er da sei. Aber zum Glück konnte er doch nicht verborgen bleiben. Seine Ankunft ward ruchbar und glücklicherweise einem sehr geplagten kanaanäischen Weibe bekannt. Sie schrie ihm jämmerlich um Hilfe nach, aber Jesus sah sich nicht einmal um. Viel weniger redete er ein Wort. Er ließ sie schreien und schritt unbarmherzig vorwärts. Aber man hätte sein Herz sehen sollen, wie das von Erbarmen walte. Die Jünger, voll Verwunderung über das ungewöhnliche Verhalten ihres Meisters, legen Fürbitte für die arme Frau ein. Sie werden zurückgewiesen. Und das auf eine Art, die auch der bedrängten Mutter allen Mut benommen haben würde, hätte der Herr ihr nicht immer heimlich Mut eingeflößt. Meine Sendung betrifft nur die verlorenen Schafe vom Hause Israel, nicht Leute wie dies Weib. Aber sie lässt sich nicht abweisen. Sie verrennt ihm den Weg, tut einen Fußfall und schreit, Herr, hilf mir! Jetzt muss sie noch die härteste Probe bestehen. Sie bekommt zur Antwort, es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Recht ist es freilich nicht, antwortet sie. Behandle mich denn nicht wie ein Kind, sondern wie man einem Hündlein tut, dem man etwas von den Überbleibseln gibt. Da ist Jesus überwunden. Weib, ruft er aus, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Er gesellt sich nach seiner Auferstehung zu den beiden Jüngern, welche nach Emmaus wandern. Er redet so mit ihnen, dass ihnen ihr Herz in Liebe und Freude zu brennen anfängt, da er ihnen die Schrift auslegt. Er hält ihre Augen und sie wandern mit ihm fort. Sie hören ihm zu, ohne zu wissen, wer er ist. Endlich, gegen Abend, kommen sie an die Herberge. Seine Liebe ist zu groß, sie noch zu verlassen, und doch will er das Vergnügen haben, von ihnen eingeladen zu werden. Sie nötigen ihn zu bleiben. Eigentlich heißt es, sie zwangen ihn, was ihm sehr lieb war. Er blieb also. Indem er das Brot brach, wurden ihnen die Augen geöffnet. Sie erkannten ihn, und in dem nämlichen Augenblick verschwand er. Ihre Freude war für sie beide allein zu groß. Sie eilen nach Jerusalem zurück und da ist alles eine Freude, ein Leben, ein Triumph. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lazarus, sein Freund, stirbt. Obschon man ihm seine Krankheit meldet und er wieder sagen lässt, er werde nicht sterben. Ruhig bleibt er an seinem Ort. Er lässt seinen Freund, den er lieb hat, sterben. Er wird begraben und liegt da 4 Tage. Alles Hoffen ist am Ende. Er lässt die Maria und Martha weinen und jammern, die er doch auch lieb hat und besucht sie nicht einmal. Ja, er macht sie fast irre an ihrem Glauben, denn Lazarus ist gestorben, obschon er gesagt hat, die Krankheit sei nicht zum Tode. Endlich kommt er, aber zu spät, und steht nun da und weint mit, da er doch hätte helfen können. Ach Herr, wärest du hier gewesen, Mein Bruder wäre nicht gestorben, sagt Maria und fällt weinend und ganz zerknirscht zu seinen Füßen nieder. Und niemand kann sich des Weinens enthalten, er selbst auch nicht. Auf einmal heißt es, Lazarus, komm heraus! Und der Tote steht wieder, lebendig, da, nachdem er 4 Tage gelegen. Denn Christi Wort und Zusage muss erfüllt werden, es mag gehen, wie es will. Und Abraham tat der Sache durchaus nicht zu viel, dass er nach empfangener, göttlicher Zusage auf Hoffnung glaubte, wo nichts zu hoffen war. Lasst mich gehen! Sollen viele von den Angehörigen Christi, die sich mit Hand und Herz ihm ergeben, mit dem Namen Jakob und Israel genannt werden, wie es in Jesaja 44 heißt, so geht es ihnen auf eine ähnliche Weise wie ihm. Lasst mich gehen, so sagt im Anfang die Welt und Sünde zu dem Herzen, das sich Jesus ergeben will, als ob man es im Dienst der Sünde besser haben werde, als in der Nachfolge Jesu. Sie kann heftig und auf mancherlei Weise reizen und versuchen, dass man Jesus sein Herz entziehen, nicht länger gegen sie streiten, sondern sich ihr unterwerfen solle. Die Welt gibt den Rat, lass Jesus gehen. Warum wolltest du deinen bisherigen Gesellschaften und Vergnügungen entsagen und deine Tage verkümmern? Denke doch, was würden andere dazu sagen? Wer kann doch so leben? Es ist ja wohl nicht nötig. Und wenn es ja nötig ist, ist es ja immer noch früh genug. Sie sucht nur ein Teilchen unseres Herzens zu gewinnen, weil dann alles Übrige leicht nachfolgt. Hat Jesus selbst solche Versuchung aushalten müssen, da es hieß, dies alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest, so werden auch wir sie uns gefallen lassen und als gute Streiter Jesu Christi leiden müssen. Auch der Feind sagt, lasst mich gehen, wie er Jesus selbst lügenhafterweise die ganze Welt versprach, wenn er Gott fahren lassen und den Fürsten dieser Welt dienen wollte. Solange es angehen will, nimmt er dem Menschen das Wort vom Herzen weg. Gerät es ihm nicht weiter, sondern fängt der Mensch an, mit Ernst an Seligwerden zu denken, dann sucht er ihm die Gottseligkeit als viel zu schwer. Das Herz Jesu als voll Zorn und Ungnade zu schildern und ihn zu bereden, es sei nun ohnehin zu spät. Es hilft so nicht. Beruhige dich, so gut du kannst, und lass die ernsten Gedanken an Jesus und sein Heil fahren, wenn er nicht gar anführt, was die Verächter Malachi 3 sagen. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was sind wir es gebessert, dass wir seine Gebote halten und ein hartes Leben führen vor dem Herrn Zebaoth? Ja, wie Jesus selbst dort fragte, wollt ihr nicht auch weggehen? Und hier zu Jakob sagte, lasst mich gehen. So kündigt er auch uns an, dass, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wir uns selbst verleugnen und das Kreuz auf uns nehmen müssen. Dass man nicht lauter Freude erwarten müsse, sondern auch empfindliche Leiden. Wenn er uns oft lange beten lässt, ehe er hilft oder sich aufs Neue verbirgt, wenn wir glauben, ihn jetzt recht gefunden zu haben, wenn wir in seinen Wegen nicht merken können, dass er uns liebe, dass er für uns sorge, dass er es wohl mache, sondern er uns vielmehr entgegen zu sein scheint, wie dem Jakob, dann spricht er gleichsam, lass mich gehen. In solchen Umständen hat der Christ eine schöne Gelegenheit, eine Probe abzulegen, wie viel er von Jesus hält. Inwiefern es ihm mit dem Seligwerden ein wahrer Ernst sei, was er suche und erwähle, womit er es halte, was er aufopfern wolle. Da ging ein Hiob so weit, dass er erklärte, von meiner Gottseligkeit lasse ich nicht und sollte ich darüber sterben. Ein Abraham war bereit, sein Liebstes und Bestes, was er in der Welt hatte, seinen Isaak, aufzuopfern. Die Apostel und viele tausend andere Christen scheuten keine Bande und Gefängnis, ja selbst alle Martern und den grausamsten Tod nicht, um Christus zu gewinnen. Der Heiland kann aber nicht nur, sondern gibt den Seinigen auch wirklich oft einen solchen Blick in sein Herz voll Gnade, Liebe und Wahrheit, dass sie wie Jakob klar einsehen, dass sie in seinem Namen bitten mögen, was sie wollen, dessen gewiss, dass er es ihnen schenken werde. ja gewissermaßen schenken müsse, um seiner Treue und Wahrheit willen. Es wird ihnen so weit ums Herz, dass sie den ganzen Nachdruck des Wortes empfinden, hat er seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, das wird er euch geben. So weit war es auch dem Jakob um das Herz bei den Worten, lass mich gehen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, antwortete er. Doch davon ein andermal. Nur noch dies eine. Wollt ihr wahre, rechtschaffene Christen werden, so fürchte sich euer Herz nicht und erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an Jesus Christus. Geht es auch zuweilen wunderlich, unbegreiflich und schmerzhaft her, es hat nichts zu sagen. Erschreckt nicht, wenn ihr durch eigene Kraft weiter nichts mehr ausrichten könnt. Denn Christus macht euch nur darum schwach, damit seine Kraft in euch mächtig werde. Habt guten Mut oder habt keinen. Nur lasst Jesus nicht. Lasst Jesus nicht. Getreu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.